ALF, Animal Liberation Front oder die Grenzen der bürgerlichen Moral. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht. Heute geht es um Tierrechtsaktivismus in seiner radikalsten Form, der ALF, der Animal Liberation Front. Hier ist spätestens der Moment, an dem die bürgerlich anständigen Menschen scharf die Luft einziehen oder ausstoßen, je nachdem. Das allein durch das Wort radikal ausgelöst wird. Mehr braucht man gar nicht mehr zu wissen. Dabei ist, was immer noch viel zu wenige für sich erkannt haben, dass das Wort radikal ein positives ist, heißt es doch, ein Problem bei der Radix, der Wurzel, anzupacken. Alles andere ist Kosmetik. Wenn ich eine invasive Pflanze, die sich rasant ausbreitet und alle anderen vertreibt, bekämpfen möchte, mache ich das nicht, indem ich sie einfach zurückschneide, sondern ich versuche sie mitsamt den Wurzeln aus dem Boden zu entfernen. Bei einem Problem ist es dasselbe. Wie war es bei der Sklaverei? Was wäre gewesen, wenn die GegnerInnen der Sklavenhaltung zu den Menschen, die diese besaßen, hingegangen wären und gemeint hätten, ja, das mit den Sklavinnen, das ist nicht gut, denn jeder Mensch ist frei und gleich an Würde. Deshalb wäre es doch sehr nett, wenn ihr sie jetzt freilasst. Nehmen wir an, wir wären auf einen zivilisierten Sklavenhalter gestoßen. Der hätte sich das möglicherweise angehört und dann gesagt, das ist sehr freundlich, dass ihr mit dem Anliegen zu mir kommt, aber die Sklavinnen sind viel billiger als andere Arbeitskräfte, deshalb werde ich darauf nicht verzichten und es ist doch legal. Deshalb kann es auch nicht schlecht sein. Und das war's. Natürlich können die AktivistInnen sich weiter dafür einsetzen, in Ruhe mit den Menschen plaudern. Manche, vor allem die, die selbst keine Sklavinnen halten, würden ihnen sogar Recht geben und ihnen alles Gute für den Kampf wünschen. Aber bitte nicht laut werden oder brav bleiben. So hätte sich nichts geändert. Nun gibt es offiziell zumindest keine Sklaverei mehr. Dennoch ist die Wirtschaft nicht zugrunde gegangen und wenn heute jemand SklavInnen offen halten würde, wären auch die guten BürgerInnen dagegen, denn mittlerweile ist es nicht mehr legal und das Recht hat ja immer Recht. Daran hat man sich zu halten. Es kommt einem so vor, als würde das Recht vom Himmel fallen oder besonders begabte, inspirierte Geister würden dieses so kreieren, dass es sakrosankt, also heilig ist. Auch wenn es die meisten von uns bereits in der Schule lernen, wie Gesetze zustande kommen, mutet es so an, als würden dieselben Menschen an eine Art höhere Offenbarung glauben, als wären sie auf Steintafeln direkt aus Gottes Händen in die der GesetzesmacherInnen gelegt worden. Dabei ist die ganze Sache viel einfacher und profaner. Fast schon peinlich profan. Die Gesetze sind letztlich nichts anderes als die Widerspiegelung der Verfasstheit einer Gesellschaft. Wenn also eine Gesellschaft oder ein Großteil davon meint, dass Sklaverei in Ordnung ist, wird das in Gesetze gegossen. Wenn sie dagegen ist, wird es verboten. So einfach ist das. Was wiederum bedeutet, letztlich muss man nur die Grundstimmung in einer Gesellschaft ändern, dann wird das auch was mit den Gesetzen. So kam es 1973 in Österreich dazu, dass die Vergewaltigung in der Ehe zum Straftatbestand wurde. Auch wenn die konservativen Politiker, keine Frauen, darüber gelacht haben. Schließlich, so ihr Argument, ist es doch etwas ganz anderes, wenn man die Frau, die einem gehört und mit der man schließlich machen kann, was man will, weil sie ja Eigentum ist, vergewaltigt, als eine Fremde. Dennoch wird es gesetzlich festgehalten, dass man niemandem sexuelle Gewalt antun darf, nicht einmal der eigenen Ehefrau. Da haben sie aber schön geschaut, denn damit fiel ihr gesamtes Weltbild durcheinander. Und wenn eine Frau vor Gewalt aus einer Beziehung flieht, dann ist es in ihren Augen die Schuld derer, die sich der Frauen annehmen, dass die Familie zerstört wird. Einsicht ist also nicht zu erwarten. Bis heute nicht. Damit dies allerdings möglich wurde, waren viele kleine Schritte notwendig. Von der Einführung des Frauenwahlrechts bis zu dem Jahr, an dem verheiratete Frauen ohne die Erlaubnis des Partners einer Erwerbsarbeit nachgehen durften, Vermögen besitzen oder gar über ein eigenes Konto verfügen durften, dauerte es viele Jahrzehnte, bis hinein in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts. Auch wenn nicht alle mit der Freiheit der Frauen einverstanden sind, so doch die Mehrheit. Übrigens, das nur nebenbei, die Meinung, dass Frauen nicht arbeiten, nicht selbstständig, nicht frei entscheiden sollten, darin sind sich Rechtsradikale und fundamentale Islamisten einig. Ob sie das überhaupt merken? Jedenfalls, worauf ich hinaus will, lieb und nett. Artig und ruhig zu sein, ist zwar angenehm, aber es bringt niemanden weiter. Ein weiteres Beispiel sind die Suffragetten, die zunächst auch einfach baten, gebt uns doch das Wahlrecht, woraufhin sie bestenfalls ausgelacht oder ignoriert wurden. Dann erst begannen sie radikal zu werden, Briefkästen in die Luft zu sprengen, Fensterscheiben einzuschlagen und anderes. Es sind übrigens auch keine Menschen zu Schaden gekommen, aber sie wurden weggesperrt und viele andere Sanktionen trafen sie, weil der Konsens war, dass Frauen nicht wählen sollten. Wie ein konservativer Abgeordneter in Österreich meinte, dann könnte man ja auch gleich die Kühe wählen lassen. Das sagt übrigens sehr viel über sein Frauenbild aus. In seinen Augen sind Frauen offenbar Kühe, die man bis zum Exzess melken und ausbeuten darf, aber sie sollen brav ruhig sein. Dennoch kam das Frauenwahlrecht. Wie verhält es sich nun im Tierrechtsbereich? Da bat man auch, lieb und nett, brav und artig, man solle doch die lieben Tierchen besser behandeln, teilte Flugblätter aus, schickte Anfragen an PolitikerInnen und ließ sich Petitionen unterschreiben. Doch niemand nahm es wirklich ernst. Das sollen sie gern machen, wenn ihnen fad ist, aber solange sie leise sind, braucht man sich nicht darum zu bekümmern. Doch unter den AktivistInnen gab es welche, die das Spiel durchschauten und sich darüber einigten, dass man laut und deutlich sein müsse, um wenigstens gehört zu werden. So wurde im Jahr 1976 die ALF, die Animal Liberation Front, gegründet, und zwar in England. Der Gründer Ronnie Lee kritisierte die vorwiegend pazifistischen Taktiken, die keine Verbesserung der Bedingungen für nichtmenschliche Tiere bringen. Deshalb wollten er und seine MitkämpferInnen eine Form finden, die zu direkten Ergebnissen und unmittelbarer Veränderung führt. Deshalb wurde zunächst die Band of Mercy gegründet, die auf Öko-Sabotage setzte. In den Anfängen wurden, da die Gruppe aus den Jagdsaboteuren hervorgegangen war, noch zahlreiche Fahrzeuge von Jägern angegriffen. Die Angriffe weiteten sich bezüglich der Zielgruppe bald aus. So kamen Robbenjagdboote unter Beschuss. 1973 brannten sie ein noch im Bau befindliches Labor in Milton Keynes, Großbritannien, nieder. Bei einem weiteren Brandanschlag wurde Ronnie Lee und 3 weitere Aktivisten verhaftet, zu 3 Jahren Haft verurteilt, von denen er 12 Monate absitzen musste. Dennoch wirkte die Haftstrafe nicht abschreckend, sondern zog TierbefreiungsaktivistInnen sogar an. Wegen des großen Zuspruchs und der gestiegenen Aktionsbereitschaft fiel die Entscheidung, die Band of Mercy in die Animal Liberation Front umzubenennen. Doch was ist die ALF? Sie ist keine Organisation, wenn man es genau nimmt, denn es gibt weder Strukturen noch Hierarchien, nicht einmal Mitglieder. Wer eine Aktion im Sinne der ALF durchführt, darf den Namen verwenden, wobei 4 Kriterien erfüllt werden müssen. Erstens, Tierbefreiung. Tiere müssen aus Orten gerettet werden, an denen sie Leid erfahren, wie zum Beispiel Laboratorien, Tierhaltungsanlagen, Pelzfarmen etc. Die von dort geretteten Tiere müssen an Orte verbracht werden, wo sie ein artgerechtes Leben führen können. Zweitens, ökonomische Sabotage. Die Tierleidprofiteure, die fühlende Lebewesen nur als Mittel zum Zweck benutzen, müssen ökonomischen Schaden erleiden. Drittens, Dokumentation der Zustände. Die Zustände, unter denen die Tiere vegetieren, müssen aufgedeckt werden. Viertens, Gewaltfreiheit. Kein Lebewesen darf zu Schaden kommen. Jede Gruppe, die vegan lebt, und Aktionen, die sich an diese Richtlinien halten, dürfen sich als Teil der Animal Liberation Front betrachten. Daraus kann geschlossen werden, dass es bei allen Unterschieden auch Gemeinsamkeiten bei den Aktionen gibt. Erstens, Antispeziesismus. Es gibt keinen moralisch relevanten Unterschied zwischen den Spezies, was bedeutet, dass Unterdrückung moralisch nicht gerechtfertigt ist und ein Unrecht darstellt. Zweitens, Direct Action. Weil Tierausbeutung institutionell, politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich eingebettet ist, kann man nicht darauf vertrauen, dass diese damit aufhören, was politische Kampagnen scheitern lässt, die Schulen für antispeziesistische Bildung unzugänglich macht und so weiter. Es sollen direkte Resultate erzielt werden und ungerechte Gesetze gebrochen werden. Deshalb brechen AktivistInnen ein, um Tiere vor Leid und grausamen Tod zu retten. Finanzieller Druck wird über illegale Formen des politischen Protests ausgeübt. Gewaltlosigkeit. Drittens. Die ALF sieht Gewalt gegen Eigentum nicht als Gewalt, sondern als Ökosabotage. Wenn man das Eigentum dazu benutzt, Gewalt an unterdrückten Lebewesen auszuüben. Demgegenüber verurteilt die ALF jegliche Gewalt gegen Lebewesen, egal ob menschlich oder nicht menschlich. Die Aktionen werden durch AktivistInnen durchgeführt, die vermummt sind, um ihre Identität zu schützen und Anzeigen, Registrierungen und Haftstrafen vorzubeugen. Dadurch, dass die ALF in autonomen Zellen organisiert ist, können sich AktivistInnen effizienter organisieren und Aktionen alleine durchführen. Dadurch, dass sich die einzelnen Gruppen nicht kennen, ist es schwieriger für die Behörden, Fälle aufzuklären. Aufgrund der staatlichen Repressionen ist es für viele AktivistInnen essentiell, ihre Identität zu verbergen, um Haftstrafen vorzubeugen und weiter aktiv bleiben zu können. Darüber hinaus ist die Anonymität essentiell für die Sicherheit der geretteten Lebewesen. Denn durch die Identifizierung ist es schon gelungen, auch die geretteten Tiere ausfindig zu machen, um mit ihnen das zu tun, was das System verlangt, nämlich sie zu den EigentümerInnen zurückzubringen, was für diese Leid und Tod bedeutet. Ein weiterer Grund ist die Ablehnung eines Personenkults, denn diese Menschen wollen nicht in die Rolle der Befreier oder Retterin geraten, sondern es soll vom Menschen abstrahiert werden und damit die eigentlichen Akteure, die Tiere, die befreit werden, in den Vordergrund treten. Der Befreiungskampf der Tiere steht im Zentrum. Wo Tiere ausgebeutet werden, versuchen sie sich aus dieser Lage zu befreien oder sich zu wehren, wobei Menschen lediglich assistieren. Die Stockatmung der Stockkonservativen wird immer heftiger. Dennoch ist es nur durch die Verwendung illegaler Mittel durch die ALF möglich, fehlende Transparenz in Laboratorien und Tierfabriken der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. In ihrer Geschichte war die ALF imstande, tausende Individuen vor einem Leben voller endlosen Leid und einem gewaltsamen Tod zu bewahren, sie aus Leitsituationen zu befreien, zu rehabilitieren und ihnen ein Leben in relative Freiheit zu geben. Und dennoch, so raunt die bürgerliche Seele, bleibt auch Sachbeschädigung Gewalt und ist eine Straftat und damit böse. Doch ist es tatsächlich so, dass die gesamte Bevölkerung so denkt? Nun, es gibt durchweg auch Menschen, die mit den Taten der ALF sympathisieren. Doch ist die Zerstörung von Sachen tatsächlich als legitime Form des politischen Protestes zu werten? Zwei Argumente sind vorherrschend, wenn es um Ablehnung von Gewalt in Form von Sachbeschädigung für das Erreichen eines bestimmten Zieles geht. Eines lautet, dass Eigentum als Recht konstituiert ist und wenn dieses Recht missachtet wird, wird die Autonomie des Eigentümers untergraben. Das andere besagt, dass der damit verbundene Zwang Gewalt verfestigt. Zunächst muss gesehen werden, dass durch die Fokussierung auf den Zwang, der durch die Gewalt gegen Eigentum ausgeübt wird, auch Proteste ohne Gewalt gewalttätig werden, da auch von diesen ein gewisser Zwang ausgeht. Wenn eine Gruppe eine Sitzblockade durchführt, ist diese kaum gewalttätig, bedeutet aber auch Zwang. Nehmen wir an, es findet eine Sitzblockade bei einer Firma statt, die Produkte aus tierlichen Teilen fertigt, wie zum Beispiel Angorawolle. Dies führt zu einer Einbuße, da der betriebliche Ablauf nicht eingehalten werden kann. Es ist ein Zwang der Unterbrechung und ein ökonomischer Schaden, ohne dass etwas beschädigt wird. Ebenso verhält es sich, wenn ein Pelzgeschäft durch Stinkbomben beschädigt wird, gegenüber andauernden Protesten vor dem Geschäft, die nichts beschädigen. Das Recht auf Eigentum ist allerdings auch kein absolutes. Wenn ein anderes Ziel zum Tragen kommt, ist es durchaus legitim, das Eigentumsrecht zu beschneiden, was auch tagtäglich geschieht. So, wenn ein Waldbesitzer in Österreich gezwungen wird, auf seinem Land Jagd zuzulassen, auch wenn er selbst ein strikter Gegner ist. Oder wenn Land enteignet wird, weil die Staatsgewalt zum Beispiel eine Straße bauen möchte, ganz gleich, wie viel gutes Ackerland dabei vernichtet wird. Wenn man demgegenüber eine Sache beschädigt, um dadurch ein Lebewesen vor Beschädigung zu bewahren, sollte man doch meinen, dass die Integrität und die Unversehrtheit des Lebewesens mehr wert sein sollte als eine Sache. Leben lässt sich nicht so leicht reparieren wie eine Sache oder einfach neu herstellen. Daraus lässt sich schließen, dass Sachbeschädigung nicht immer falsch ist. Wenn der Staat Gesetze aufrechterhält, die unzumutbar, unterdrückerisch, gewalttätig und unmoralisch sind, habe ich das Recht, wahrscheinlich sogar die Pflicht, Sachbeschädigung als Taktik anzuwenden, da meine Handlung, diese ungerechten Gesetze zu verändern, einen höheren moralischen Anspruch hat als das Recht auf Eigentum eines anderen. Deshalb geht es auch um die Frage der Motivation, die hinter der Sachbeschädigung steht, wie im Fall der ALF, dem Schutz bzw. der Rettung des Lebens. Darüber hinaus muss die angewandte Gewalt in Relation zur Gewalt an den unterdrückten Lebewesen stehen. Das ist allerdings schwer zu bemessen. Wenn ein Hund in einem Auto sitzt, das sich in der Sonne aufgeheizt hat, kann man nicht lange überlegen und abwägen, sondern um das Leben des Hundes zu retten, muss unverzüglich gehandelt werden. In dem Fall durch die Zerstörung der Scheibe, sodass der Hund überlebt. Trotz jahrzehntelanger Arbeit gegen die Tierausbeutungsindustrie hat sich an der Situation der ausgebeuteten Mitgeschöpfe nichts oder fast nichts verändert. Das Einzige, was geschehen ist, ist, dass die Gefängnisse noch besser versteckt und bewacht werden. Bei der Einschätzung der ALF und ihrer Strategien darf man nie vergessen, wer der Gegner ist, nämlich milliardenschwere Industrien, die keine Skrupel haben, unsere nichtmenschlichen Mitgeschöpfe in jeglicher Form zu quälen, auszubeuten und hinzuschlachten. Aber in einem kapitalistischen System gilt nicht das Wohl des Lebens, sondern des Eigentums als vorrangig. Dazu sind diese mächtigen Wirtschaftsteilnehmer eng mit der Politik verknüpft, sodass es durchaus an der Tagesordnung ist, dass Tierrechtsorganisationen auf jegliche Weise und Art mundtot gemacht werden. Ich erinnere an den sogenannten Tierschutzprozess in Österreich, der 13 TierrechtsaktivistInnen ohne wirkliche Begründung hinter Gitter brachte und dann in einem unfairen Prozess vorführte und das auf Zuruf eines Wirtschaftstreibenden, dem die Kritik der AktivistInnen unangenehm war. Andererseits hat der Staat seine Probleme mit den autonomen AktivistInnen der ALF, weil sie sein Gewaltmonopol untergraben und zeigen, dass dieses auch oft missbraucht wird. Eigentlich ist es haarsträubend, wenn man einerseits minimale Sachbeschädigung als ein schweres Verbrechen hinstellt, aber andererseits die Gewalt gegen Milliarden Lebewesen legitimiert und auch noch staatlich schützt. Deshalb bin ich der Meinung, dass Gesetze, die das Quälen, Ausbeuten, Unterdrücken und die letztliche Vernichtung von Leben nicht nur nicht verhindert, sondern sogar schützt, keinerlei Anspruch auf Befolgung haben und deshalb alles dafür Notwendige getan werden muss, diese zu ändern. So wie wir offiziell keine Sklaverei mehr haben, in unseren Breiten Frauen über ihr Leben selbst bestimmen können, weil um diese Rechte gekämpft wurde gegen ungerechte Gesetze, wird auch der Tag kommen, an dem ein Verbrechen gegen das Leben und die Unversehrtheit eines nichtmenschlichen Tieres genauso schwer geahndet wird wie das gegen ein menschliches Tier. und auf den Weg gebracht hat dies die ALF, die Animal Liberation Front, die all diese Gräueln in das grelle Licht der Öffentlichkeit zerrt und damit verhindert, dass es im Verborgenen ungeahndet und ungeahnt hurtig weitergeht. Es gilt aber jetzt nicht nachzulassen, den Weg fortzuschreiten, unbeirrt, hin zu einer Welt voller Love, Peace and Tofu. Ich freue mich, dass ihr auch diese Episode von Love, Peace and Tofu bis zum Ende gehört habt und bin schon gespannt auf eure Gedanken, die ihr mir gerne in die Kommentare schreiben könnt. Hört auch wieder rein bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht.